Hallo ihr Lieben, hier spricht der Stefan, der Sänger von Returnity, und ihr hört mich bei Pommesgabel, dem affengeilen Podcast von Powermetal.de und dem wahnsinnig charmanten Marcel. So, hallo!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Pommesgabel-Podcastes. Ich bin Marcel und ich freue mich auf die heutige Folge unheimlich, da ich mit dem heutigen Gast schon seit Strangelet-Tagen in Kontakt stehe. Denn der gute Herr aus Heilbronn kann nicht nur sehr gute Bücher schreiben, sondern ist auch eine Frohnatur, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat, und hat auch mit den Bands Spitefuel und Returnity ja quasi da noch mitgegründet. Und die Wege zwischen der erstgenannten Band, also Spitefuel und ihm, haben sich dann getrennt. Doch mit der zweitgenannten, nämlich Returnity, startete Tausendsasser nun richtig durch. Scheinbar fühlt er sich in beinahe jedem Genre wirklich pudelwohl. Doch mit der nun erscheinenden Scheibe, der dritten, setzt er sich einmal mehr ein kleines Denkmal. Mein Lieber, es ist mir eine sehr, sehr große Freude, dich heute bei mir willkommen zu heißen. Für euch da draußen, hier ist Stefan Zörner, Frontmann und Sänger von Returnity.
Hallo ihr Lieben. Hallo Marcel.
Hallo mein Lieber, wie geht's dir denn?
Du, danke, sehr gut. Ich habe derzeit meinen Sommerurlaub, das heißt 3,5 fette Wochen, erst 2 Tage hinter mir. Insofern, wie soll es einem da gehen? Tolles Wetter, tolle Menschen, tolle Getränke und sehr viel Musik auf dem Ohr. Also ganz perfekt. Es war ein perfekter Tag bis dato. Bis jetzt.
Bis jetzt. Nein, keine Sorge. Es wird nicht minder perfekt. Zumindest hoffe ich das. Mein Lieber, aller guten Dinge sind drei. So bist du jetzt mit Returnity bei eurem dritten Langeisen angekommen, das den illustren Titel Cosmic Dreams trägt. Und mir gefällt die Platte ob ihrer Vielfalt und hörbaren Weiterentwicklung seit Facing the Demon und Test of Shadows enorm gut und dreht bei mir auch wirklich seit Tagen ihre Runden. Von daher möchte ich mich mit dir heute sowohl über die bisherigen Returnity-Momente einfach unterhalten, aber auch ein bisschen mit dir in deiner eigenen musikalischen Vergangenheit kramen, um dann anschließend über Cosmic Dreams zu sprechen, das am 15.07. über MDD Records erschien. Stefan, du hast damals tatsächlich bei Landfear gesungen und warst auf insgesamt 2 Alben mit dabei. Nach 99 war dann auch bei den Progressive Power Metallern, würde ich sie nennen, auch Schluss. Was ist denn danach im Hause Stefan Zörner musikalisch passiert? Wie ging es denn ab dem Jahr 2000 weiter?
Ja, also genau, wir haben die Zero Poems gemacht, 99, die zweite Landfear-Platte, die auch vorgreifend zu Cosmic Dreams eine sehr interessante Geschichte hat, mit dem gleichen Produzent, mit dem auch jetzt die Cosmic Dreams entstanden ist und auch in einer ganz ähnlichen Herangehensweise. Auch Ulle von Landfear hat schon witzigerweise die Cosmic Dreams zum Beispiel als Nachfolger von Zero Poems bezeichnet, was ich ein sehr großes Lob finde vom Ulle tatsächlich. Das macht uns sehr stolz. Was habe ich gemacht? Eine kurze Auszeit. Habe aber eigentlich 2 Jahre später mich mit eben selbigem Produzenten, dem Andy Horn, zusammengetan und habe eine Classic Rock CD aufgenommen, die heißt Zorn, also Z-H-O-R-N, Zörner und Horn, die über Generation Records damals, wie gesagt, war was ganz anderes, es war irgendwie so eine Mischung aus Saga und aus Jazz Road Tull und aus Schlag mich tot, weil ich auch stark aus der Musik komme, sage ich mal, aus Musik und Rock. Danach habe ich mich eigentlich wieder zurückgezogen für eine längere Zeit, habe dann angefangen zu schreiben sehr viel, also sowohl Poems als auch die ersten Gehversuche im, ich sag mal, fantastischen Bereich, und habe dann auch eine Fantasy, eine Novelle geschrieben, später noch zu einem Roman ausgeschmückt und noch 2 Skripte geschrieben, 1 liegt auch noch auf Halde, habe dann aber auch gemerkt, das reicht mir auch schon wieder nicht, dann habe ich eine Zeit lang fotografiert, das wurde mir dann zu schnell zu langweilig, und dann habe ich gedacht, naja, eigentlich kann man ja auch wieder singen. Hab auf ein Inserat von einer ganz jungen Hardrock-Band geantwortet, Strangelet, und habe da vorgesungen, und bei der ersten Probe war klar, kommt der alte Sack und die jungen Spunde, wir machen zusammen was, und es war dann die Geburt. Und der eigentlich von Strangelet. Dann haben wir dieses Hardrock-Album First Bite aufgenommen. Das war dann wieder mein Wiedereinstieg in die semi-professionelle Musik, wenn man so will. Ja. Mhm. Und dann habe ich nur noch Blut geleckt und seither kann ich nichts anderes mehr. Außer singen, singen, singen.
Und Bücher schreiben. Dazu komme ich aber gleich noch. Du hast mir ja ein Exemplar mal zukommen lassen von Incendium. Nach Strangelet wurde es dann Spitefuel. Ihr habt mit Dreamworld Collapse ein tadellos geiles Album erschaffen. Das höre ich mir immer noch unheimlich gerne an. Und mit welcher Intention hast du denn damals Spite Fuel wieder aufleben lassen? Oder wie, ja, jetzt muss ich die Frage stellen, mit welcher Intention hast du denn genau wieder diese Musik gemacht?
Ja, also letztendlich war Spite Fuel ein logischer Schritt, weil die Reste von Strangelet, damals der Tobi, der Finn und ich, sind ja direkt übergegangen in Spite Fuel, darf man ja nicht vergessen. Also 3/5 der ersten Spite Fuel-Besetzung war ja quasi Strangelet. Und das waren auch Songs, die noch zu Strangelet-Zeiten zum Teil entstanden sind, die wir dann eben etwas metallischer mit dem Björn und mit dem Timo umgesetzt haben. Und die Intention, die war eigentlich klar, wenn ich sage, ich komme viel aus dem Classic und aus dem Prog-Rock, muss ich sagen, komme ich auch genauso viel aus dem Thrash-Metal, aus dem Black-Metal und aus dem Death-Metal. Also ich denke schon, dass ich sagen kann, ich höre seit 35 Jahren sehr extrem viel Musik, eigentlich jeden Tag. Also es gibt keinen Tag, an dem ich nicht mindestens 2-3 Stunden Musik höre zum Beispiel und auch immer wieder neue Dinge entdecke. Und ich wollte einfach wieder härter werden. Also das war so die Hauptintention, war der Tobi und ich, wir haben uns angeguckt und haben gesagt, komm, jetzt machen wir Metal, um diesem Strangelet-Ding, das uns dann doch vielleicht ein bisschen zu einengend war, auch ein Stück weit, dass wir gesagt haben, jetzt gehen wir eine Dimension weiter. Und das war dann eigentlich so Spite Fuel mit dieser Dreamworld Collapse, die jetzt im Nachhinein man deutlich sagen kann, das war natürlich ein Baby vom Tobi und von mir in erster Linie. Vielleicht jetzt auch nicht hundertprozentig ein Bandprojekt, vielleicht auch daraus resultierend, vielleicht dann auch der Split, der vielleicht auch ganz sinnvoll war. Weil für mich war das dann eigentlich die Endstufe von Spite Fuel, die Dreamworld Collapse, sagen wir so. Also auch im Guten, muss ich sagen.
Und jetzt reibe ich mir die Finger, du kannst es sehen, denn jetzt sprechen wir über Returnity, eine sehr, sehr coole quasi Neuentdeckung, die ich vor einigen Jahren getätigt habe. Insofern, wir begleiten dich oder generell deine Musik ja auch schon seit Jahren und insofern, du warst mit einer neuen Band dann am Start. Der Gedankengang war wahrscheinlich, korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, dass das Thema von Spite Fuel einfach noch mal ein bisschen weiter zu lenken, dass daraus wirklich eine eigenständige Band wird, oder?
Richtig. Es war ja alles wie ein Zeitraffer. Ich wurde oft auch schon von Kollegen von dir, aber auch von Freunden angesprochen. Mensch, Stefan, das ist bei dir so bam, bam, bam. Und einen Tag guckst du weg, am nächsten Tag guckst du hin und Zorn hat eine neue Band. Das ist gar nicht so. Aber es kommt einem vielleicht so tatsächlich vor. Es war tatsächlich meine Trennung von Spite Fuel und ich glaube, 3 Tage später hat mich der Carsten wiederum angerufen, der gesagt hat, Beffy, wir kennen uns auch seit 30 Jahren und wir zwei machen jetzt zusammen eine Metalband. Wie sieht's aus? Also ich hatte null Zeit nachzudenken. Dann hat mir der Carsten die ersten Demos geschickt. 2 Tage später habe ich sie mit komplettem Gesang zurückgeschickt. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt brauchen wir einen coolen Namen. Dann haben wir gesagt, gut, dann nennen wir uns Returnity. Und dann haben wir gesagt, und jetzt auf die Vollen. MDD war auch sofort dabei, der Markus, und hat gesagt, da ist Potenzial da. Das hat er auch gespürt. Der Markus hatte einfach, ich glaube, dieses Händchen. Und hat gesagt, wir können mal was Besonderes machen. Ja, und ich glaube, ein Dreivierteljahr später hatten wir dann schon unsere erste Platte auf dem Markt. Das ging wirklich sehr schnell alles. Und der Carsten und ich sind natürlich schon die Initiatoren von Returnity und letztendlich auch, man könnte sagen, die musikalischen Leiter. Ich würde es lieber so bezeichnen. Früher habe ich mich mal als höflichen Diktator bezeichnet. Ich glaube, das habe ich einem mal beim Blackmore oder so mal geklaut. Aber das stimmt gar nicht, weil jetzt mittlerweile, um jetzt zu Cosmic Dreams zu kommen, hört man dieser Band an, dass es eben eine Band ist. Und das ist uns Ende letzten Jahres gelungen, diesen Schritt zu vollziehen, auch mit vollwertigen Musikern. Und ich glaube, wir sind alle auf Augenhöhe. Und jeder gibt seinen Senf dazu. Und aus diesem Projekt Returnity, vielleicht noch der ersten beiden Platten, ist tatsächlich eine Band entstanden. Und das ist für mich extrem faszinierend, auch das zu beobachten und auch das zu hören, weil ich finde, man hört diese Cosmic Dreams eben auch an, dass hier eine Band spielt.
Es ist eine sehr runde Scheibe, würde ich sagen. Eine sehr kompakte Scheibe und in sich stimmig. Ja. Nochmal kurz zu den letzten Spite Fuel Tagen. Das Dreamworld Collapse Album und das erste Returnity Album Facing the Demon sind ja zeitlich nicht so weit voneinander entfernt. Worin würdest du die musikalischen Unterschiede sehen? Also deiner Meinung nach, worin unterscheiden sie sich musikalisch gesehen?
Ja, also Dreamworld Collapse war war ja auch tatsächlich ein reinrassiges Konzeptalbum, war auch von Anfang an vom Tobi und von mir so initiiert als Konzeptalbum. Ich habe eine Science-Fiction-Story dazu geschrieben. Großteil der Musik hat der Tobi geschrieben. Und natürlich haben wir dann ein bisschen nach links und rechts geschielt, nach den großen Konzeptalben. Natürlich gehst du da auch in Versuchung und hörst da halt an. Lamp Lies Down oder Topographic Oceans oder eben die neueren Geschichten von Dream Theater und so. Waren wahrscheinlich auch schon ein bisschen davon beeinflusst. Ich glaube, ein Musiker, der sagt, er ist nicht beeinflusst von dem, was er hört, der lügt in der Regel. Oder er lügt unterbewusst. Natürlich bist du dann beeinflusst. Und jetzt haben wir bewusst konzipiert. Mhm. Der Hauptunterschied zu Returnity war, das waren einfach Songs, die Carsten und mir aus den Fingern geflossen sind. Und dann haben wir gesagt, komm, machen wir, oh, das klingt jetzt aber ein bisschen punky. Und dann haben wir kurz überlegt und haben gesagt, ist doch scheißegal, dann klingt es halt ein bisschen punky nach Bad Religion. Der andere Song haben wir gesagt, ja, das ist aber Thrash Metal. Und dann haben wir gesagt, ist doch geil, wir hören doch beide Thrash Metal. Also ich glaube, der Unterschied war von vornherein, dass wir uns mit Returnity niemals limitiert haben. Und ich denke, es hören wir auch alle drei Alben an. Uns war es eigentlich völlig bums egal, was zum Schluss rausgekommen ist. Hauptsache, uns hat der Song gefallen. Und dann haben wir gesagt, gut, wenn er uns gefällt, ist er Returnity. Und das ist vielleicht, die Form ist anders. Es ist viel freier. Also Returnity ist einfach frei. Wir schreiben Songs und sagen, wenn es passt, dann ist es geil, dann nehmen wir es. Ende.
Ja. Das ist ein Punkt, der mir auch schon auf dem ersten Returnity-Album unheimlich gut gefallen hat. Ihr seid sehr breit gefächert. Also man hat sowohl diese melodischen, positiven Songs, man hat rechten Forschen, fast schon Thrash-Metal, aber dann hat man auch wieder ruhige Akustikpassagen. Mal wird es dann auch wieder ein bisschen düsterer. Und das hat mir am Anfang schon sehr, sehr gut gefallen. Und das wurde dann bei dem zweiten Album, A Test of Shadows, noch ein bisschen verfeinert. Mhm. Die Songs, die waren noch mehr on point, die waren noch ein bisschen griffiger, obwohl es immer noch eine reichhaltige Palette vom Melodic bis zum Thrash Metal gab. Woher glaubst du, kam diese Steigerung? Woher glaubst du, kam diese Griffigkeit in den Songs?
Da würde ich sagen, da kann man fast sogar zwei Punkte anführen. Das eine ist einfach, dass das Songwriting-Team, sprich Carsten und ich, mehr zusammengewachsen sind. Klar, wir sind beide der gleiche Jahrgang. Wie gesagt, wir kennen uns beide auch in der Tat seit 30 Jahren. Er hat damals in einer Thrash-Metal-Band gespielt, Mighty D. Oh, ich habe damals noch Mithril und Lanphier gemacht. Und seit da sind wir uns immer wieder über den Weg gelaufen, hatten aber natürlich unterschiedliche musikalische Entwicklungen gemacht. Der Carsten kam halt mehr, ich sag mal, aus diesem schon klassischen Metal, auch noch mit ein bisschen Bad Religion drin und so, aber durchaus auch, er liebt zum Beispiel auch Udo Jürgens, also eine Liebe, die wir teilen übrigens, also auch da immer schon open-minded gewesen und ich kam doch auch mehr zum Teil aus dem sehr harten Bereich, zeitlang habe ich auch Death Metal gehört und Black Metal, aber gleichzeitig auch meinen obskuren 70er-Prog und so und ich glaube, haben wir dann irgendwie relativ gut zusammengebracht, dass wir gesagt haben, komm, dann lass es uns doch so machen, wie wir es geil finden. Mhm. Und beim zweiten Album, da haben wir vielleicht nur ein bisschen drauf geschaut, dass es ein bisschen stringenter ist. Also ich glaube schon, wir wollten es ein bisschen nachvollziehbarer machen. Also schon bewusst gesteuert. Vielleicht auch der Unterschied zwischen den ersten beiden Alben, wobei ich sagen muss, beim dritten Album kann man ja die Entwicklung weitersehen. Also letztendlich ist es ja vielleicht noch ein bisschen runder geworden, das Ergebnis.
Das auf jeden Fall. Man sagt ja auch zu dritten Alben immer diese Make It or Break It Alben. Dass dritte Alben über den zukünftigen Werdegang einer Band mitentscheidend sind. Ich nehme jetzt nur mal Reagan and Blood, Master of Puppets, Rust in Peace beispielsweise. Wie siehst du die Wichtigkeit generell von dritten Alben? Mhm.
Du hast jetzt natürlich nur Meisterwerke benannt. Man könnte
bewusst, sonst hätte sie meine These nicht untermauert.
Man könnte es ja auch Crimson Glory nehmen mit Strange and Beautiful als drittes Album, wo dann die Fressen runtergefallen sind. Was ich übrigens aber ein tolles Album finde, nur als Beispiel. Aber es ist was dran, da ich auch sehr viel Musik verfolge. Wie gesagt, ich habe erst vor ein paar Tagen die Genesis-Biografie gelesen. Selbst da war es eigentlich dann letztendlich so mit dem dritten Album, mit Nursery Crime, entweder zerfällt die Band oder sie machen diesen Sprung. Also es ist tatsächlich was dran an diesem magischen dritten Album. Also ich sehe die Wichtigkeit auch, abgesehen davon, dass es mein erstes drittes Album mit einer Band ist.
Stimmt.
Altersweisheit wahrscheinlich, Altersruhe. Nee, es ist so, weil ich glaube sehr oft, ist es eben so. Viele Bands haben ja gar nicht mehr das Sitzfleisch, irgendwie eine dritte CD zu veröffentlichen. Andere Bands wiederum haben schon 30 CDs veröffentlicht und irgendwann klingt dann auch noch sehr vieles sehr ähnlich. Und ich denke so in die Anfangsphase, wenn dann ein drittes oder auch noch ein viertes sehr starkes Album kommt, ich denke, dann ist eine Band auf der Landkarte. Aber ich sah uns eigentlich auch die ganze Zeit als Newcomer, Returnity, immer noch als Newcomer. Und jetzt so irgendwann wurde ich darauf hingewiesen, ey, Jungs, ihr habt euer drittes Album, ihr seid keine Newcomer mehr. Mhm. Aber in der Denke ist es so mit zwei Alben, das ist neither fish nor fall, sagt der Brite. Aber so ab dem dritten Album würde ich auch sagen, da wird eine Band interessant für viele überhaupt erst, dass die Band überhaupt wahrgenommen wird. Und deswegen ein immens wichtiges Album, das dritte.
Zumal ich auch denke, dass Cosmic Dreams nochmal den Weg öffnet für die ersten beiden Alben. Also wenn man die ersten beiden Alben nicht gehört hat und dann rein zufällig auf Cosmic Dreams stößt, vielleicht auch durch diesen Podcast, erfährt man unfassbar viel über Returnity und den Werdegang und warum Cosmic Dreams so klingt, wie es klingt. Nochmal kurz zuvor gab's ja auch die Corona-Pandemie. Dir war es ja nicht möglich, The Test of Shadows entsprechend zu promoten durch etwaige Live-Shows oder dergleichen. Hattest du dann trotzdem irgendwie die Möglichkeit, deine wirklich außergewöhnliche Stimme, weil du bist ja sowohl im Thrash-Metal beheimatet als auch im Balladesken, im Melodischen, hattest du irgendwie eine Möglichkeit, diese Stimme weiter zu ölen, mit ihr weiter zu üben und zu proben?
Ja, definitiv sogar. Wir hatten, wie du sagst, Test of Shadows war ja ein reinrassiges Pandemie-Album, also es kam sogar im Lockdown raus. Also das war so das ziemlich beschissenste Timing, das man überhaupt haben kann. Nichtsdestotrotz haben wir den Zeitpunkt so gewählt. Wir haben gesagt, das Kind ist geboren, also bringen wir es auch raus. Mhm. Das war uns von vornherein klar, dass man es weder live promoten können, noch sonst viel machen. Aber genau das, was du gesagt hast, genau das ist dann passiert. Jeder von uns hat sich auf den Hosenboden gesetzt und hat sehr viel für sich an sich weitergearbeitet, also eben auch wir alten Hasen. Und ich glaube, du bist ein Fuchs, deswegen auch deine Frage. So ab der Test of Shadows, als die rauskam, da dann auch tatsächlich einmal nochmal eine Piano-Nummer drauf war, da habe ich mir gesagt, so eigentlich hätte ich jetzt doch Bock, mal die melodischen Sachen wieder ein bisschen mehr auszuprobieren und auch zu gucken, so der etwas reifere Stefan, wie würden der heute Lanfear interpretieren als prominentes Beispiel eben, habe mir dann die Pro-Songs wieder aufgepackt auf mein MacBook und habe daran geübt und letztendlich ein Resultat draus ist das, was man jetzt auf der Cosmic Dreams hört. Also der Gesang hat sich leicht verändert, finde ich. Ja. Ob man es jetzt mag oder nicht, mag ich jetzt nicht. Das muss jeder selbst entscheiden, aber ich selber muss sagen, ich bin bolle zufrieden mit dem Ergebnis. Und das war tatsächlich das Ergebnis eines Jahres Arbeit an mir selber.
Also schließlich quasi jetzt auch der Kreis, wenn man es so betrachtet.
Ja.
Du hast gerade nochmal Lanfear erwähnt. Welche Möglichkeiten hast du denn ganz offen gesprochen bei Returnity, die du bei Lanfear oder bei Spitefuel gar nicht hattest?
Eigentlich sind es Schwestern, die du jetzt benannt hast, weil ich immer einen sehr starken Gitarren-Songwriting-Partner an der Hand hatte. Es war immer so ein Lennon-McCartney-Ding bei mir. Das war der Ulle bei Lanfear, der Tobi bei Returnity, bei Spitefuel und bei Strangelet und jetzt eben der Carsten bei Returnity. Also für mich hat sich gar nicht so wirklich viel verändert. Ich hatte immer das Glück, großartige Songwriter an der Hand zu haben, die mir die Art von Riffs und Melodien hinwerfen, gitarrentechnisch, wo ich dann sagen kann, okay, und da kommen jetzt meine Vocals und meine Melodien dazu und meine Texte. Im Großen und Ganzen war es immer die gleiche Arbeitsweise. Was jetzt vielleicht anders ist, wie du sagst, von den Möglichkeiten her, ist, dass die Technik sich verbessert hat. Also ich mittlerweile halt einfach auch in der Lage, ich sage jetzt mal daheim in deinem Arbeitszimmer, an deinem MacBook mit deiner Workstation, mit deinem Interface und mit deinem halbwegs gescheiten Mikro, du kannst Demos machen. Die wären 86 gepresst worden als Vinyl. Von der Qualität her der Demos. Und da hat sich natürlich viel, viel verändert. Wenn ich sehe, was wir uns Demos hin und her geworfen haben, verworfen haben, uns gehasst haben. Es gab Phasen, ich habe der Carsten gehasst. Ich habe gesagt, ich hasse dich, du Wichser. Ich gehe aus der Band raus. Ich habe keinen Bock mehr. 3 Wochen später hat er mich gehasst und hat gesagt, Stefan, ich verlasse die Band. Ich kann wieder nicht zusammen machen. So. Aber unterm Strich war nachher jeder Song so geil, dass wir gesagt haben, so, jetzt gehen wir ins Studio und jetzt nehmen wir das Zeug auf. Also ich immer so ein bisschen, so eine Hassliebe ist da schon immer dabei, weil natürlich, wenn kreative Köpfe aneinander stoßen, dann fliegen halt auch mal Metallspäne, sozusagen.
Und das Endergebnis ist Cosmic Dreams, wirklich ein fabelhaftes Album, was ja jetzt schon draußen ist. Ein Album heißt Cosmic Dreams, das andere Album heißt Dreamworld Collapse. Was ist denn für dich das Interessante oder das Reizvolle an Träumen?
Die Frage ist, trifft natürlich auf einen Menschen wie mich sehr, sehr tief ins Herz, weil Träume für mich einen unglaublich hohen Stellenwert haben. Generell würde ich mich auch als, ich würde schon sagen, spirituell angehauchten Menschen bezeichnen, der sich auch sehr viel interessiert für, also nicht nur die Weltreligion, sondern auch darüber hinaus schielt mal über den Tellerrand. Und auch als Jugendlicher habe ich noch Trolle gesucht, also so ganz im Ernst Trolle gesucht. Also und ich habe das auch nie ganz, diesen Feenglauben und so, diesen Elfenglauben nie ganz verloren oder dieses Kind in mir nie ganz verloren. Und ich träume sehr viel und ich träume auch sehr intensiv. Und hatte das Glück, vor einigen Jahren mal mit einer Therapeutin reden zu können, die genau auf diesem Bereich spezialisiert war oder ist immer noch. Und die hat mir quasi gezeigt, wie man Träume aufschreiben kann, dass man sie nicht vergisst. Kein Witz. Und ich führe ein Traumtagebuch oder Traumtagebücher mittlerweile. Und da sind Sachen drin, da muss ich sagen, manchmal ist Tarantino, manchmal ist Tolkien und manchmal ist dann 18 plus. Aber das ist, Träume sind für mich eine riesige Inspirationsquelle, sowohl für meine Texte als auch für meine Art zu leben. Also Träume sind der Wahnsinn. Ganz toll.
Absolut. Kleiner Schwenk, der jetzt überhaupt nichts mit Musik zu tun hat. Normalerweise, ich wache da nachts auf, kann mich noch exakt an diesen Traum erinnern, schlaf dann aber wieder ein und wache am nächsten Morgen oder wache dann ein paar Stunden später wieder auf und der Traum ist weg. Aber so manche Fragmente in dem Traum oder in einem Traum, die geistern in mir noch Monate später herum. Bestes Beispiel, meine Großmutter, die ist 2018 verstorben und ich hatte einen sehr, sehr engen Kontakt zu ihr und ich habe dann von ihr geträumt. Ich hatte genau ihr Gesicht vor Augen und wir standen uns gegenüber und wir haben miteinander nochmal sprechen können und ich habe zu ihr gesagt, Oma, ich vermisse dein Lächeln am meisten und sie hat gesagt, ja, dann schenke ich es dir. Und seitdem, wenn ich an meine Großmutter denke, denke ich noch etwas positiver. Vielleicht, ich weiß ja auch nicht, was Träume generell zu bedeuten haben. Das überlasse ich lieber Traumdeutern und Psychologen. Aber im Grunde genommen, wenn sie einem ein gutes Gefühl geben oder Erlebtes gut verarbeiten können, ja, perfekt. Und was sind dann kosmische Träume?
Man muss jetzt etwas zweigleisig antworten. Einerseits natürlich, ich träume sehr viel von Sternen. Ich habe mal selber eine Textanalyse des Stefan Zörners gemacht und tatsächlich das Wort, das in meinen Lyrics aller Alben, sind ja auch neu mittlerweile, am meisten vorkommt, ist das Wort Stars. Also das Wort, das ich am öftesten verwende tatsächlich, sind die Sterne. Und ich träume viel von Sternen. Ich träume auch von anderen Planeten. Vom Mars träume ich sehr viel, warum auch immer. Ich kann das auch, wie du sagst, das deuten müssen das andere Menschen. Ich weiß nur, dass ich es tue, dass ich es geil finde. Und gleichzeitig bin ich eben auch ein sehr, sehr, sehr großer Sci-Fi-Head. Also tatsächlich einer der wenigen, der die Star Trek oder Star Wars Frage mit beides beantwortet, zum Beispiel. Und bin riesiger Whovian, also ein absoluter Doctor Who Nerd. Und lese auch unglaublich viel Sci-Fi immer noch. Also es ist auch so eine lebenslange Liebe, Science Fiction zu lesen. Natürlich, deswegen ist ja auch Cosmic Dreams nicht das erste Science-Fiction-Thematik-Paket, das ich angegangen habe. Das auf der Zero Poems eben war das ja schon der Fall oder eben auch auf Dreamworld Collapse oder in Einzeltexten immer wieder drin, weil mich die Thematik einfach sehr fasziniert. Und die ersten zwei Returnity-Alben waren halt sehr introvertiert von den Texten her. Das waren sehr viele Momentanalysen oder auch Verarbeitungen von Trennungen oder auch von Lebensphasen. Und bei der Trennung habe ich jetzt bewusst gesagt, und jetzt gucke ich nach oben, jetzt gucke ich zu den Sternen, und das war so die Intention, Texte über die Sterne wieder zu schreiben. Es ist kein Konzeptalbum. Die Frage, die kann man gleich streichen, aber es ist ein Album mit einem roten Faden, definitiv. Also
wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum Cosmic Dreams so entfesselt klingt. Also sowohl von den Texten her als auch musikalisch, weil ihr habt ja wirklich überhaupt keine Genregrenzen. Ihr sagt einfach, es klingt jetzt nach Thrash Metal, es klingt jetzt nach Melodic Metal oder nein, es klingt nach Returnity. Und das ist das Faszinierende. Und speziell heute in dieser überfluteten Anzahl von Bands ist es halt einfach wichtig, seinen eigenen Stempel zu hinterlassen. Und das gelingt Returnity aller spätestens mit diesem dritten Album, was ich sehr, sehr gelungen finde. Wie gesagt, ich habe die reichhaltige Palette schon angesprochen. Es gibt flotte Thrash-Metal-Songs, es gibt melodische Rocker, aber es gibt auch diese herzerwärmenden Balladen oder balladesken Momente. Persönlich, was singst du denn am liebsten? Was liegt dir und deiner Stimme denn am meisten? Oder ist das tagesformabhängig?
Oh, das ist nicht mal tagesformabhängig, das ist tatsächlich launenabhängig. Ich denke nicht, dass ich ein sehr launischer Mensch bin. Ich denke, dass ich auch eine relativ gute Mitte habe. Aber ich würde es mal, das kennen viele kreative Menschen, ich würde mich schon als ich kann Positives ganz arg positiv fühlen und Trauriges eben auch ganz arg traurig fühlen. Da habe ich zum Beispiel die Mitte nicht. Das heißt, ich kann todglücklich und hyper nett unglücklich sein, um jetzt mal hier die Geschichte rauszubringen. Und tatsächlich hat es auch mit dem Gesang zu tun. Ich meine, ich growl ja immer und scream auch, aber die Produzenten nehmen es ja immer raus. Also ich glaube, jedes Returnity-Demo hatte auch Growls bis dato. Also ich, so privat tue ich auch manchmal gern der Death-Metal-Sänger geben. Aber ich mag eigentlich beides. Meine Stimme ist einfach tiefer geworden über die Jahrzehnte. Aber letztendlich ist immer noch so, dass ich die Range singen kann, die ich immer schon singen konnte. Ich finde es immer schön, mein Labelboss, der Markus, der ja auch einer meiner engsten Freunde ist, sagt immer, du bist kein Goldkehlchen, Stefan, aber du hast Charakter. Also man hört dich einfach unter vielen Sängern raus, wie damals Fish von Marillion oder so. Und das finde ich ein großes Kompliment, weil klar, ich kann nicht so toll singen wie viele andere, aber weißt du, das Schöne ist, ich wollte es auch nie.
Aber du legst deinen Charakter mit in die Stimme und das ist unfassbar wichtig. Deine Stimme hat Präsenz und die hat halt diesen Wiedererkennungswert. Du kannst der schönste Minnesänger auf der Welt sein. Du kannst in irgendeiner Melodic Rock Band singen und kannst da das siebte oder achte Melodic Rock Album herausbringen. Aber ob das dich persönlich auch glücklich macht, auch wenn du vielleicht nicht ganz so gut drauf bist, so ein fröhliches Melodic Rock Album herauszubringen. Von daher ist Returnity, also zumindest würde ich das jetzt so beurteilen, ein sehr, sehr gutes Ventil, um die verschiedensten Emotionen auch loszulassen und auch Aussage zu haben.
Und das geht ja einfach nur, indem du eben auch zulässt, dass deine Stimme sich dementsprechend dem Song anpasst, ohne dass du jetzt natürlich hier einen auf Coversänger machst. Das heißt, ich cover mich ja selber nicht, aber das ist intuitiv. Manchmal braucht ein Song mehr die Mut und manchmal braucht ein Song mehr die Aggression. Und es gab auch schon Konzerte, die wir gespielt haben, wo ich dann in den Songs switch, in Down Not Broken, dann den Elvis gebe, wenn er halt so den Wallbeat, der super gut reinpasst da einfach. Das mache ich dann intuitiv oft und das ist halt mein Spaß. Das ist dann mein Vergnügen, mich selber interpretieren zu dürfen. Wie das auch Mike Patton, eins meiner großen Gesangsidole, immer schon gemacht hat, der gesagt hat, der Song ist doch schon auf der Platte drauf, ich muss doch live nicht genauso den Song immer wieder wiederholen. Ich finde es einen schönen Ansatz, auch für Künstler zu sagen, die Musik lebt. Und ich will nicht einfach nur irgendwas runterspulen. Und deswegen ist ein Returnity-Konzert auch immer was recht Spannendes, weil wir doch immer so ein bisschen unsere Freiheit nehmen, trotz ihr und trotz mit Klick und mit allem, wie wir spielen. Aber trotz allem haben wir dann immer so, wir reißen uns immer so ein bisschen Improvisation raus. Und das macht sehr viel Spaß, muss ich sagen.
Und auf dem Album nehmt ihr euch auch die Freiheit, vermehrt mit dem Keyboard zu arbeiten, nicht wahr?
Ja, richtig. War auch eine sehr bewusste Entscheidung. Sowohl der Carsten als auch der Dusty als auch ich, wir können alle drei relativ passabel Keyboard spielen oder Klavier, je nachdem. Und das war natürlich dann eine logische Folgerung. Haben wir gesagt, komm, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir hier diese neuen Songs in den Demo-Strukturen waren die natürlich meistens ohne Keyboards. Aber sowohl der Carsten als auch ich haben gleich gesagt, gut, die Keyboards fehlen aber in den Songs. Und dann haben wir halt angefangen, Keyboards dazu zu packen. Und dann natürlich auch mit der bewussten Wahl vom Andy Horn, der eben auch ein exzellenter Arrangeur ist, der auch Vocal-Schulen macht und Produktionsworkshops und so weiter und so fort. Für den war das dann auch ein gefundenes Fressen, weil wir haben gleich gesagt, Andy, wir machen mit dir die Platte. Aber eins ist klar, du bist jetzt hier nicht nur der Knöpfchendreher, sondern du bist voll mit an Bord. Und das hat er natürlich als Produzent sehr gern gehört. Mhm. Und dann kam dann nochmal eine Dimension drauf, wo wir gesagt haben, okay, jetzt packen wir nochmal ein bisschen mehr Sound drauf. Und ich glaube, auch das ist ein Unterschied zu den zwei Alben vorher. Nicht von der Musik unbedingt, aber dieses Sounderlebnis Cosmic Dreams, ich finde, da sind wir einen Riesenschritt weitergegangen.
Absolut. Ganz am Anfang der Platte, bei dem Opener, da kommt eine Stimme auf uns zu und fragt: "And here, at the end of all light, in regions where there is darkness, I ask you, what makes us human after all?" Und die Frage spiele ich gerne mal zurück.
Eine der Kernfragen übrigens, die mich beschäftigt haben, als ich das Album geschrieben habe. Was macht uns unterm Strich menschlich? Und das kann man ja derzeit, wenn man sich momentan umguckt, egal, ob man diese Konflikte nimmt, die da wieder aufschweren, oder auch die ganzen Krisen, mit denen wir kämpfen, die Pandemie, die wir hinter uns haben, die wir irgendwie nicht loskriegen, dieses Klein-Klein, dieses ich kann jetzt nicht mehr zur Tankstelle fahren, ohne dass ich arm werde oder nicht mehr die Heizung aufdrehen oder ich muss verhungern. Ich muss ehrlich sagen, ich muss ganz zynisch sagen in dem Punkt, wir Menschen lernen nichts dazu. Ich finde es krass, dass der Mensch dazu neigt, immer das Negative zu sehen und auch immer nur das Negative auszusprechen und immer nur das Negative zu werten. Nicht all das Schöne, was uns trotzdem noch passiert oder eben als Beispiel, ich habe zwei Festivals, eins wurde abgesagt, eins spielen wir. Wozu neigt der Mensch, der sagt, oh Scheiße, schon wieder ein Festival abgesagt, aber nicht ein anderes darf ich aber spielen. Das ist so eins dieser Beispiele, wo ich mich gefragt habe, was macht uns derzeit überhaupt zum Menschen? Macht uns nur noch das Drumherum zum Menschen? Haben wir überhaupt noch Gefühle? Gibt es bessere oder schlechtere Menschen rein von der Gefühlslage her? Sind wir überhaupt eins? Und das habe ich dann weitergesponnen in dieser, ich sage jetzt mal fast schon Utopie, die ja gar nicht mehr so weit weg ist. Was machen wir, wenn hier wirklich Endgame ist? Ja, und wenn das jetzt nur der Anfang eines Problemchens, das wir jetzt schon haben, ressourcentechnisch, energietechnisch und so weiter, was machen wir dann tatsächlich in 50, 60 Jahren, wenn wir mal in diesem Interstellar-Horror-Szenario sind und sagen, so zwei, drei Generationen können wir noch ernähren und dann ist vorbei. Und das wirklich mal ganz im Ernst, das ist sehr, sehr, sehr realistisch, das Szenario. Und dann habe ich mir überlegt, so was kann der Mensch machen? Meine romantisierende Version ist einfach, wir müssen zu den Sternen, weil ich sehe gar keine andere Möglichkeit für den Mensch. Und da ist dann wichtig, dass wir Mensch bleiben, speziell dann und eben nicht Europäer oder Afrikaner oder Amerikaner oder Russe oder Ukrainer, sondern einfach nur noch Mensch sind. Und ich glaube, diesen Schritt, entweder wir machen ihn oder ich gebe dieser derzeit dominanten Spezies nicht mehr so viel Zeit auf dieser Erde, muss ich ganz ehrlich sagen.
Der Opener, der heißt auch Building Better Worlds. Mhm. Also wäre das Denken zu mehr positivem Handeln und den Gegenüber nicht als Nationalität anzusehen oder als Frau oder als Mann, sondern als Mensch, als fühlendes Wesen. Wäre das quasi so dein Rezept, um eine bessere Zukunft, um eine bessere Welt zu bauen, zu erschaffen?
Exakt so ist es. Und man kann es natürlich bildlich darstellen, die bessere Welt als Kolonie auf irgendeinem lebensfreundlichen Stern sehen, klar, oder Planeten besser gesagt, in einem System. Man kann es aber auch auf die Erde, auf hier bezeichnen. Und es ist tatsächlich so, das war meine Intention. Ich erzähle es in Fabeln, aber letztendlich geht es mehr um uns, um den Mensch. Und mir kam da ein Spruch wieder in Sinn, ich meine, es war Arthur C. Clarke oder Asimov, der gesagt hat, der Mensch erkennt erst, dass wir eins sind, wenn der erste Außerirdische gelandet ist, dass wir alle gleich sind. Und das ist ja das große Dilemma, das wir Menschen haben, immer noch haben. Und ich habe das Gefühl, dass es gerade wieder schlimmer wird, dieses Separieren.
Wir sind ja auch bei Facebook miteinander befreundet und egal wie schlecht mein Tag war oder durch welche Gegebenheiten ich mich irgendwie habe unterbringen lassen, ich sehe dann irgendeinen Post von dir, ich sehe deine Frohnatur, am besten noch mit einem sonnigen Hintergrund und ich bemerke dann aber auch einen sehr, sehr positiven Text und was soll ich sagen, dieser positive Lebensgeist ist auch für mich, so sehe ich das, einfach dieses Rezept, um die Welt vielleicht ein bisschen schöner zu machen, auch für den Gegenüber. Und war das auch dein Grund, warum ihr Wonderful Life auch gecovert habt?
Also auch, ja, schön, tatsächlich, also schön, dass dir meine Posts gefallen, erstmal, aber die sind dann auch nicht konstruiert, sondern das ist das, was ich in dem Moment fühle. Und Wonderful Life ist natürlich in mehrfacher Hinsicht eine sehr tolle Nummer. Erstens, weil es für mich eine der Ikonen der 80er ist von Popsongs. Einfach, ich meine, ich bin ja Kind der 80er, wenn man so will. Also da hatte ich meine Jugendzeit und da war eben nicht nur Iron Maiden und Metallica interessant, sondern eben auch die Popbands wie Aha oder eben wie Black und wie, es gab ja auch ganz viel tolle Popmusik aus den 80ern, darf man ja, nicht ganz vergessen.
Absolut.
Ist wirklich so. Und damals schon fand ich das so unfassbar impressing, dieses Video, das er dazu gemacht hat, ebenso ikonisch. Ein einsamer Mann, der in schwarz gekleidet an einem Strand entlang läuft, todtraurig ist und von einem wunderschönen Leben singt. Ich fand das unglaublich beeindruckend und es hat mich nie losgelassen. Und ich finde, der Song ist aktueller denn je, auch der Text ist aktueller denn je, tatsächlich, weil unterm Strich kann man da so viel positive Energie rausziehen, auch aus dem Schlechten oder auch aus dem Traurigen. Eben, ich kann nur sagen, es ist fast wie eine Kampfansage zu sagen, Mensch, schüttel dich mal und raff dich mal, weil wir haben ein schönes Leben und wir haben eine schöne Welt. Die haben wir jetzt und das Leben haben wir auch jetzt. Also hör doch mal auf, immer nur auf den Boden zu gucken, sondern atme doch mal tief ein. Und genau das war die Intention, diesen Song zu nehmen, weil der einfach so kraftvoll ist, auch von der Aussage her.
Und die Message des Albums, also jetzt auch mit den Hintergrundinformationen, auch sehr, sehr gut abrundet.
Absolut.
Wie gesagt, es ist ein durch und durch positives Album, was auch positive Lebensfreude gibt und einen wirklich so ein bisschen zum Träumen verleiten lässt. Und ob es jetzt beispielsweise auch Depth with Nothingness oder Seemingly ist, das sind halt auch tiefe Emotionen, die speziell du mit deiner Stimme auch den Songs widerspiegelst und auf die Brust drückst. Ein Song heißt auch Blitzwerfer Blues. Was genau ist denn der Blitzwerfer Blues?
Ja gut, wenn man jetzt ein bisschen gelauscht hat, diesem Podcast und noch nicht eingeschlafen ist als Zuhörer, dann könnte man implizieren, der Stefan hat ja gerade vorhin schon gesagt, dass er großer Science-Fiction-Fan ist und natürlich auch die goldene Ära, Edmund Hamilton zum Beispiel, der Captain Future und so, damals kreiert hat, die ganze Pulp-Szene, Heinlein und Clark und wie sie alle heißen, die mich sehr stark beeinflusst haben. Und es gab tatsächlich in den 60ern, lass es Perry Rhodan gewesen sein, ich bin mir nicht ganz sicher, da alles damals noch eingedeutscht wurde, ganz extrem eingedeutscht wurde beim Übersetzen, hat jemand, ein findiger Übersetzer, das Wort Phaser in Blitzwerfer übersetzt. Ich meine tatsächlich, es war so ein Perry Rhodan-Groschenroman. Und ich muss bis heute sagen, ich finde das Wort so arschgeil, Blitzwerfer, dass ich gedacht habe, so jetzt brauche ich unbedingt einen Song, der kein Blues ist und Blitzwerfer Blues heißt.
Ja.
Und es wäre jetzt so einfach gewesen, da tatsächlich ein Blues-Schema zu machen. Entombed haben das mit Wolverine Blues und so, auch schon kongenial umgesetzt. Aber letztendlich klingt der Song ja, ist ja gar kein Blues. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ich habe tatsächlich ein Textmanuskript rumliegen und ich werde so die Götter wollen das angehen und es wird eine Science-Fiction, eine Dystopie sein, die hier in Heilbronn spielt in so 70, 80 Jahren und die Geschichte wird tatsächlich Blitzwerfer Blues heißen. Also kein Witz. Und der erste Satz dieses Konzepts, das ich habe, sagt der Protagonist tatsächlich, draußen ist Feuer, ich höre sie kommen. Und dieses draußen ist Feuer habe ich dann 1:1 genommen, Outsiders Fire. Also da habe ich mich mal selber beeinflusst, tatsächlich. Obwohl es die Geschichte noch nicht gibt, aber sie wird gut.
Ich finde es großartig, welche Brücken geschlagen werden und wie sich dann auch die Kreise zu Ende bewegen. Das ist ganz, ganz großartig. Ja, zu deinen schreiberischen Fähigkeiten komme ich gleich noch mit einer Frage. Aber vorher finde ich es persönlich für Returnity-Alben in Zukunft sehr, sehr schwierig, das jetzige Album noch irgendwie zu verbessern oder nochmal dem einen draufzusetzen, weil auch im Hinblick auf die Musik, als auch die Texte, als auch die ganzen Arrangements, ist da für mich, zumindest glaube ich das, nicht mehr viel Platz nach oben hin. Oder wohin glaubst du, könnte es zukünftig für Returnity weitergehen?
Ich meine, das ist natürlich eine Horrorfrage, die sich, glaube ich, jeder kunstschaffende Mensch stellt. Wie toppe ich jetzt das, was ich gemacht habe? Vor allem in dem Bewusstsein, ich habe was Tolles gemacht. Und ich glaube, wir sind uns tatsächlich als Band sehr klar drüber, dass wir mit der Cosmic Dreams was was Tolles gemacht haben, was man jetzt vielleicht nicht unbedingt jeden Tag aus dem Ärmel schüttelt in seiner Gesamtheit. Wir haben uns die Frage tatsächlich schon gestellt, wobei der D-Zug ja etwas entschleunigt wurde, schon vor dem Album, und wir werden auch weiterhin die Sache, also ruhig im Sinn, Returnity ruhig, also immer noch still, aber wir werden es bedacht angehen. Mhm. Aber die Frage ist da. Es schwören Ideen rum, was kann man machen, was haben wir noch nicht gemacht. Wir würden unglaublich gern mal mit einem kleinen Kammerorchester zum Beispiel zusammenarbeiten, also wirklich klein mit ein paar Streichmusikern oder auch mit dem Chor. Das hat aber auch schon mal auf der Pipeline. Oder tatsächlich mal in einer Kirche live aufzunehmen, was ich auch was ganz, ganz, ganz Spannendes finde. Und da quasi reduziert aufzunehmen. Gibt es auch ein paar Bands, die das schon sehr toll gemacht haben. Es kann aber auch sein, dass das nächste Album wieder ganz anders klingt. Das Spannende ist, dass wir es nicht wissen. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt so sinnvoll wäre, wenn wir uns da selber unter Druck setzen würden. Natürlich müssen wir uns mal ein bisschen schauen, wie kommen die Cosmic Dreams an, wie wird sie angenommen. Der kommerzielle Hintergedanke ist natürlich irgendwo auch da, obwohl wir jetzt ja keine vollprofessionelle Band sind. Müssen wir natürlich auch gucken, wenn es diese Konzeption super gut aufgeht, werden wir als nächstes kein norwegisches Black Metal Album machen. Das wäre ein bisschen kontraproduktiv, glaube ich. Obwohl ich Bock dazu hätte, aber ich glaube, wir müssen selber das Album noch ein bisschen setzen lassen, um überhaupt zu wissen, wie machen wir weiter. Was wir jetzt gerade machen, ist die Songs der ersten zwei Alben zusammen mit den Songs des neuen Albums eben zu einer sehr guten Live-Set zusammenzuformen, dass es alles eben auch wieder aus einem Guss kommt. Und da sind wir schon relativ weit. Werden wir auch noch ein paar neue Songs mit aufnehmen. Mit dem Ziel, dass wir dann so Material für 90 Minuten haben und dann je nach Event mal härter, mal atmosphärischer sein können. Das ist gerade das Hauptaugenmerk. Also wir schauen jetzt tatsächlich auf die Live-Situation. Aber frag mich in 3 Monaten nochmal, da kann es schon sein, dass ich dir sage, wir haben 4 Demos aufgenommen oder so. Also ich weiß es nicht.
Es steht also, um nochmal beim Thema zu bleiben, in den Sternen.
Es steht in den Sternen, so ist es. Wunderschön ausgedrückt.
Gibt es denn aktuell zu Cosmic Dreams noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Ja, gebt dem Album eine Chance, Leute. Also tatsächlich, es ist so, du tust dir ja mit dem eigenen Kind immer sehr schwer. Und ich war noch nie der Typ, der jetzt irgendwie Jehovah-Styly von Tür zu Tür gegangen ist und gesagt habe, hier, ich habe ein neues Album, hör es dir doch bitte, bitte an. Ich muss aber sagen, alles über den Haufen geworfen, hört es euch bitte an, weil ich glaube schon, dass das Album, wie ich es auch schon völlig unbescheiden benannt habe, ein besonderes Album ist. Das haben wir im Gefühl, das hat unsere Firma im Gefühl, das hat aber auch jeder im Gefühl, der es gehört hat, hat gesagt, Mensch, irgendwas habt ihr da jetzt anders gemacht. Irgendwie klingt ihr wie ihr, aber anders. Einer deiner Kollegen hat das höchste Lob rausgejagt, indem er gesagt hat, das neueste Stückwerk mit Returnity Metal. Und das hat mich so geflasht, weil eigentlich haut's das auf den Kopf, genau was wir wollen. Wir wollen einfach wie wir klingen. Ob man es jetzt mag oder nicht, das natürlich darf wieder jeder selbst entscheiden, aber ich find's toll, dass jemand sagt, ach guck mal, das ist Returnity Metal. Und ich finde, dem darf man ruhig mal auch ein Ohr schenken, weil wir uns schon sehr bemüht haben, da was zu tun, was vielleicht jetzt auch mal nach außen, wie gesagt, sich platzieren kann. Das heißt, das ist Returnity. Das ist so mein größter Wunsch, dass wir einfach ein bisschen mehr Reichweite kriegen dadurch vielleicht.
Ja, und was ich definitiv noch ergänzen möchte, ist die Tatsache, dass dieses Album nicht in einem Durchgang gegessen ist, sondern man muss ihm wirklich 2-3 Durchgänge schenken, damit auch wirklich seine komplette Aura und Atmosphäre ausstrahlen kann und sich auch setzen kann. Und gerne auch mal einen Abstand von 1 oder 2 Wochen hören, weil die Songs, die wachsen unheimlich. Und das ist heutzutage nicht so ganz häufig der Fall. Klar, zum einen habt ihr eure eigene Duftmarke, eure ganz, ganz eigene Note, weil auch deine Stimme mit nicht ganz so vielen anderen Stimmen vergleichbar ist, durch und durch positiv gemeint. Und natürlich zum anderen ist das, wie gesagt, ein Album, was nicht in einem Durchgang zu verstehen ist. Auch mit dem konzeptionellen, Anführungszeichen konzeptionellen Hintergrund, mit dem gedanklichen Hintergrund. Und insofern kann ich mich deinen Worten da natürlich nur anschließen. Möchte die letzten Minuten dieser Folge mit einem anderen Hobby deinerseits quasi beenden. Und zwar bist du ja auch als Schreiber tätig. Du schreibst unheimlich gerne. Und ich hatte die ganz, ganz große Freude und Ehre, Incendium von dir zu lesen. Ein Buch, was mir sehr gut gefallen hat, weil es persönlich auch meinem Genre entspricht. Wird es denn deinerseits einen direkten Nachfolgeroman zu Ikendium geben?
Ja, die Frage, die wurde mir jetzt auch schon öfters gestellt. Der Thorsten und ich, mit dem ich ja Ikendium das Projekt zusammen angegangen sind, haben auch schon viel gehört, haben auch angefangen zu schreiben, haben dann aber mit Schrecken bemerkt, wir schreiben ja gerade einen Fantasy-Roman. haben den aber auch noch auf Halde. Also es gibt tatsächlich schon Gedankengänge, etwas zu schreiben, das in die Richtung geht, tatsächlich, weil da ist auch noch nicht alles erzählt, meines Erachtens. Also ich glaube, Schreiben ist ja auch so eine Sache, die kann man ja wunderbar kultivieren, wenn man denn die Zeit findet, aber die Zeit muss man halt irgendwie sich auch nehmen. Ich schließe es überhaupt nicht aus, dass es da was in der Richtung noch geben wird, ja. Um es mal so auszudrücken.
Man darf sich also freuen. Und mein lieber Stefan, schau mich an. Ich habe jahrelang nur geschrieben, nur Rezensionen geschrieben, nur Interviews geschrieben, nur Konzertberichte geschrieben. Und jetzt brabbel ich über das ganze Thema und macht mir eine unheimliche Freude, wenn ich solche Gäste wie dich dann auch willkommen heißen darf. Insofern war es mir eine unheimlich große Freude, mit dir die letzte Stunde verbracht zu haben. Ich hoffe, das wird nicht unsere letzte Folge, nicht unser letztes Gespräch, mit Sicherheit nicht. Mein lieber Stefan, ich danke dir vielmals. Möchtest du unseren Hörern noch irgendwas mit auf den Weg geben?
Naja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt auf jeden Fall. Ich würde euch mitgeben, greift euch so eine Platte von uns oder schaut mal in die entsprechenden Medien und guckt uns live an, weil ich glaube, auch da haben wir eine Menge Spaß zusammen und man darf uns auch gern zur Seite ziehen und mit uns ein bisschen philosophieren über Musik nach dem Auftritt und vielleicht ein Bierchen heben zusammen. Da sagen wir auch nie nein. Und ich würde einfach sagen, bleibt positiv und guckt in die Sterne.
Ein wunderbarer Schlussakt, ein wunderbares Schlusswort. Wenn ich noch die obligatorische Frage nach deinem aktuellen Lieblingssong wäre. Stefan, hau raus.
Ja, tatsächlich, ich habe einen Ohrwurm heute und das ist tatsächlich Taibo Negative, Love You to Death. Den habe ich mal in Folge heute schon gehört.
Sehr gut. Wir haben vorhin über Mike Patton gesprochen. Mein Ohrwurm seit ungefähr 20 Minuten ist Epic von Faith No More.
Natürlich auch eine Monsternummer.
Eine absolute Monsternummer. Ja. Mein lieber Stefan, dir wie gesagt nochmal ein ganz großes Dankeschön für Zeit, Geduld und die Beantwortung meiner brennenden Fragen. Und ja, Stefan und ich wünschen euch allen da draußen alles Gute, Gesundheit und Glück dieser Welt und bleibt gesund.
So sieht's aus.